Wir wollen unsere Bibeln öffnen im Johannesevangelium, Kapitel 8. Ich möchte mit euch heute Vers 12 bis 20 lesen. Vers 12 bis 20. Im Vers 12 haben wir eine krasse Aussage unseres Herrn. Und ab Vers 13 bis 20 sehen wir die direkte Reaktion, so wie diese Botschaft aufgefasst wurde. Wir lesen den Text. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du legst von dir selber Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Also mittendrin, unter der Volksmenge, mitten im Tempel hat Jesus diese Aussage getroffen. Wenn ihr euch erinnert, letzten Sonntag, ging es darum, dass Jesus gezeigt hat, wer er ist. Und zwar, es gab viele Vorschläge, wer Jesus sein könnte oder was die Leute dachten, wer er ist. Und Jesus tritt hier auf mit Vers 12 und gibt diese Korrektur weiter und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und gerade in diesem Kontext, in dem er das spricht, macht es so groß. Getrennt davon, wäre es mit Sicherheit auch eine gewaltige Botschaft. Aber gerade in diesem Kontext des Laubhüttenfests war das wie ein Juwel, wie, man würde auch sagen, eine total treffende, passende Botschaft, die genau gesessen hat, die genau das Ziel erreicht hat in seiner Aussage. Denn ihr erinnert euch, dieses Laubhüttenfest war eine Erinnerung an die Führung Gottes in der Wüstenwanderung, wie Gott sie geführt hat. Und aus 2. Mose 13, auch Vers 21, auf den kurzen Vers, auf den ich auch letztes Mal verwiesen habe, möchte ich nur vorlesen, um euch daran zu erinnern. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in der Wolkensäule, um sie den richtigen Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Und hier ist das Fest, und Jesus gibt ihnen wieder: Ich bin derjenige, ich bin das Licht, ich bin der Wegweiser, hört auf mich, ich bin es, in eurer Mitte gegenwärtig. Wo er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Nein, ich bin nicht nur ein Licht für Jerusalem. Ich bin das Licht für die Nationen. Ich bin das Licht für die Heiden. Hier hört dieses vielleicht eingeschränkte Denken das Heil nur für Israel und im Rahmen Israels auf. Ich bin das Licht der Welt, also für die Nationen, für die Völker, für die Inseln. Jesaja 42. Und ganz genau, was Jesus auch erreichen wollte, und zwar: Wer ist? Ich bin das Licht der Welt, ich bin Gott. In den Versen, die wir gelernt haben, 1. Johannes 1, Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn Jesus hier ausdrückt, ich bin das Licht, so sehen wir deutlich, dass er sich Gott gleichstellt und sagt, ich bin das Licht genauso, wie Gott es ist. Also, das war mit der Aussage, wer Jesus ist und die klare Antwort für jeden, der die Wahrheit wissen möchte, wer ist dieser Jesus? Die Behauptung habe ich letzte Woche noch gesehen, vielleicht weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, poppt das ja auf als Werbung, große Schlagzeilen, von wann ist denn diese Aussage, dass Jesus Gott ist? Das ist eine Erfindung der Christenheit später. Jesus hat nie behauptet, dass er Gott ist. Ihr Lieben, hier ist die Behauptung, dass er Gott ist, indem dass er sagt, ich bin das Licht. Und jetzt kommen wir zu unserem Text, und zwar, was wir hier weiterfinden, eine direkte Auswirkung. Eine Auswirkung, dass Jesus das Licht ist. Es lässt nicht einfach Menschen stehen. Du kannst nicht mit dem Licht konfrontiert werden und es bleibt alles, wie es war. Es gibt eine direkte Auswirkung, und zwar hier in unserem Text eine zweifache Auswirkung. Eine, wie der Text sagt, was nicht sein wird, und eine, wie es sein wird. Gehen wir zu dieser Aussage. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Das ist diese negative Seite, was nicht sein wird. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und das Zweite, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Aber wenden wir uns zuerst zu der ersten Aussage, was nicht geschehen wird. Er wird Derjenige, der mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln. Ich möchte euch eine Frage stellen, und zwar, was bedeutet das? Was beinhaltet dieses Nachfolgen? Es ist eine Kondition, genauso wie wir im Vers 7, 38 gefunden haben, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dem werden aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es war ebenso eine Kondition. Und hier ist, wer mir nachfolgt. Was bedeutet diese Aussage, wer mir nachfolgt? Und ich sehe schon, ja klar, jeder weiß heute, was das bedeutet, wer mir nachfolgt. Ich weiß, wie viele Leute mir nachfolgen. Und ich weiß, wem ich nachfolge. Also, wisst ihr ja, was Nachfolgen bedeutet. Ich muss euch enttäuschen, es ist definitiv nicht die Nachfolge. Man könnte auch damals damit sicherlich sagen, wer mir nachfolgt, war ein direktes Nachfolgen hinter Jesus her. Aber hat Jesus denn wirklich das gemeint? Das würde vielleicht heute vergleichbar sein auf eine Kirche. Es würde ausreichend sein, wenn einfach Leute zur Versammlung kommen. Das ist ausreichend. Wer mir nachfolgt, wer am Sonntag da erscheint oder an einem anderen Tag der Woche, das ist, wer mir nachfolgt. War das seine Aussage, dass er einfach in die Menge ruft und sagt, okay Leute, hinter mir her? Ich glaube nicht, dass das die Bedeutung von dieser Aussage hieß. Obwohl, wenn du das studierst, wer mir nachfolgt, hat das war der Inhalt dessen, Jesus nachzufolgen. Aber sicherlich nicht einfach so nach außen, einfach nach außen Jesus nachzufolgen, hinter ihm herzulaufen. Genauso wie ihr jemanden vielleicht nachläuft, indem ihr ihn beobachtet, was er macht, was er reingestellt hat und so weiter und so fort. Es ist aber hier in unserem Text sehr wichtig. Und zwar haben wir gesehen, Punkt Nummer 1, 7 Vers 38 war ebenso mit einer Kondition verbunden. Und da hieß es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, und wer mir nachfolgt. Es sind zwei Tatsachen, die hier stehen. Das erste, das verbunden ist mit der ersten Kondition, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wenn es um den Glauben geht, dann geht es als allererst um die Tatsachen, um das Gehörte als wahr anzunehmen. Ja? Die erste Kondition, wo Jesus um den Glauben spricht und sagt, wer glaubt, wie die Schrift sagt, da geht es, wenn es um den Glauben geht, dann geht es als allererst um, dass man die Tatsachen als wahr annimmt, das Gehörte als wahr annimmt. Guckt mal, Abraham. Abraham begegnet im 1. Mose Kapitel 15, begegnet Gott Abraham und verheißt ihm Nachkommen. Und er ruft den Abraham heraus aus dem Zelt, sagt, komm mal mit und guck mal auf die Sterne, guck mal nach oben, kannst du sie zählen? Nein, so wird dein Nachkommen sein, so viele. Und Abraham glaubte, das heißt, Abraham hat das als wahr einfach angenommen. Da ist nichts anderes erstmal. Glaube hat als allererst, dass man die Tatsachen, dass man die Worte, die man hört, als wahr auffasst. Das ist das allererste, was Glauben hat. Und das zweite beim Glauben, was du vom ersten natürlich nicht trennen kannst, ist der Glaubensgehorsam, wo eine Reaktion auf den Glauben stattfindet. Als erstes ist aber einfach das als wahr annehmen. Das zweite ist darauf zu reagieren. Zum Beispiel Apostelgeschichte 16. Paulus verkündigt in Philippi und da ist die Lydia und der Herr tut ihr das Herz auf und wir sehen, sie wird gläubig. Sie glaubt, weil der Herr ihr das Herz aufgetan hat und sie hat eine augenblickliche Reaktion und sagt, Paulus, wenn ihr wirklich seht, dass ich echt bin, dann kommt zu mir nach Hause, ich werde euch beherbergen. Ihr dürft bei mir, ihr werdet versorgt werden mit Speis und Trank, mit Übernachtungen. Wenn ihr glaubt, dass ich echt bin. Also wir sehen die direkte Reaktion. Bisschen später im gleichen Kapitel sehen wir, wie der Kerkermeister sich bekehrt. Er nimmt die Worte Paulus als wahr an, er wird gläubig und die direkte Reaktion ist ein Handeln. Er nimmt Paulus und Silas mit nach Hause, er wäscht ihnen die Wunden, er versorgt sie und so weiter und so fort. Also beim Glauben ist das Erste als wahr annehmen. Und danach das Handeln. Wer mir nachfolgt bei diesem zweiten Punkt, ist es andersrum. Hier ist das Handeln zuerst. Und der Glaube steht sozusagen auf der zweiten Stelle. Also auch zusammen. Aber das ist der Unterschied dieser zwei Punkte Jesu, die er hier macht, wo er spricht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Da ist das als wahr annehmen das Erste. Wenn es um die Nachfolge geht, wer mir nachfolgt, hier geht es um das Handeln zuerst. Also, guckt mal, Johannes, ich möchte das mit diesen Bildern vergleichen und aufzeigen, dass wenn Jesus um die Nachfolge spricht, dann geht es sofort um den Gehorsam. Ja, um eine Reaktion, um ein Handeln, um eine Tat, nicht wie beim Glauben. Johannes 10, Vers 4. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Was sehen wir in diesem ganzen Text? Jesus sagt, sie folgen mir nach, aber er spricht in diesem Text nicht einfach von Nachfolgern, von weiten Nachfolgern, von allerlei Leuten, die einfach Jesus hinterherlaufen. Er spricht nicht von Leuten, die einfach mal zwischendurch oder sonst regelmäßig zur Versammlung kommen, sondern er spricht von Leuten, die auf seine Stimme hören und ihm gehorchen, die hinter ihm folgen, das heißt so leben, wie er das sagt. Das ist das allererste, was Nachfolge kennzeichnet. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Also wer mir nachfolgt, Nachfolge ist im Gegensatz zum Glauben. Glaube ist als allererst als wahrnehmen. Nachfolgen ist als allererst handeln, reagieren, im Gehorsam leben. Und das Zweite ist bei der Nachfolge natürlich auch der Glaube, der darf nicht fehlen. Ich denke, das sehen wir auch zum Beispiel aus Matthäus 4, Vers 19, wo Jesus seine Jünger in die Nachfolge ruft, in die buchstäbliche Nachfolge. Aber hier ist mehr dahinter. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, folgt mir nach, ich werde euer Leben verwandeln und ihr werdet das Leben anderer verwandeln. Es stimmt, dass weiter auch in der Apostelgeschichte Menschen nirgendswo direkt als Nachfolger bezeichnet werden, um es einfach mit dem Glauben in Verbindung zu setzen, dass Nachfolge Glauben beinhaltet. Aber ich möchte doch debattieren, dass Nachfolgen ebenso Glauben beinhaltet. Niemand kann Jesus nachfolgen, das heißt gehorchen, ohne zu glauben. Das machen uns viele andere Bibelstellen deutlich. Also, wenn Jesus hier davon spricht, wer mir nachfolgt, dann meint er ganz direkt dein Wandel, dein Handeln, so wie du leben wirst, die Reaktion, was da stattfindet. Das erste war, wer glaubt, wie die Schrift sagt. Das zweite sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wer mein Jünger wird, ja, wer die Kindschaft bekommt, wer mein Kind wird, wer mir nachfolgt, ist eine Einheit. Der wird nicht in der Finsternis wandeln. Und das ist hier eine Tatsache. Der wird nicht in der Finsternis wandeln. Was bedeutet das? Was bedeutet das in deinem Leben? Was haben die Leute verstanden, dass sie nicht in der Finsternis wandeln werden? Womit verbindet Gott die Finsternis, wenn er darüber spricht? Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Es ist sehr interessant, dass Gott Finsternis in einem großen Rahmen verwendet. Und ich möchte euch diese Dinge aufzeigen, um diesen Text zu bereichern, um zu zeigen, welchen Inhalt, welchen Bereich es alles einfasst, von dem Jesus spricht, dass wer ihm nachfolgt, nicht in der Finsternis wandeln wird. Und zwar als erstes, Finsternis wird gebraucht als verborgener Raum, als ein Ort der Verborgenheit, wo etwas in der Finsternis geschieht, wo kein Mensch Einblick hat. Matthäus 10, Vers 27. Matthäus 10, Vers 27 sagt Jesus, was ich euch in der Finsternis sage, im Finsteren sage, das redet im Licht und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Also etwas, was im Verborgenen geschieht, kann bezeichnet werden als Finsternis. Und da möchte ich fragen, okay, kann es sein, dass Jesus davon spricht, verborgene Orte, dass ein Kind Gottes, ein Nachfolger, also Nachfolger gleich Kind Gottes, ja, ist nicht voneinander zu trennen. Wenn ein Kind Gottes, ein Nachfolger, wird er nicht in verborgenen Orten sein? Passt das? Nee, passt nicht. Also spricht Jesus nicht davon. Als zweitens ist ein getrennter Ort von Gott. Finsternis wird bezeichnet als ein getrennter Ort von Gott. Und zwar Hiob 3, Vers 1. Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag, also den Tag seiner Geburt, und sagte, vergehen soll der Tag, also Verderben, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen. Also dieser Tag der Finsternis ist Gott frage nicht nach ihm. Und kein Licht soll über ihn glänzen. Dunkel und Finsternis soll ihn für sich fordern. Regenwolken sollen sich über ihm lagern. Verfinsterung des Tages ihn erschrecken. Und aus Psalm 88, Vers 13 ist nochmal der gleiche Gedanke. Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt? Und jetzt definiert er diese Finsternis, was er meint. Deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Und hier sehen wir sehr dolle, dass Finsternis eine Definition für einen Ort ist, wo Gott nicht hinsieht, der von Gott verlassen ist. An was erinnert euch das? An einen Ort, der von Gott verlassen ist. Gott in der Höhe, sagt Hiob, Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen, wo Gott nicht mehr nachfragt. Das hört sich sehr an nach der Hölle. Und das passt sehr gut in diesen Kontext, den Jesus hier deutlich macht. Er wird nicht in der Finsternis wandeln. Warum, sehen wir gleich später. Ich möchte zum nächsten gehen. Und danach werde ich das kurz nochmal aufgreifen. Zum nächsten, was Gott unter Finsternis versteht, kann sein Not, Leiden, große Trübsal, Bedrängnis. Und zwar ebenso von Hiob. Ich werde diese Stellen nicht lesen, aber ihr kennt Hiob und welche Not er erlitt. Und Hiob im 23. Kapitel sagt es folgendermaßen, denn ich lese jetzt hier nur einen Vers. Denn nicht wegen Finsternis und Menge, übersetzt dann auch so in Klammern, Finsternis gleich äußere Trübsal, fühle ich mich vernichtet, und nicht wegen meiner Person, die er mit Dunkel, das macht auch Menge, Klammern, Leiden umhüllt hat. Ja? Finsternis und Leiden ist ein Bild dafür, also Not und Leiden, ein Bild für Finsternis. Die Söhne Korach im Psalm 88 geben das Gleiche wieder. David im Psalm 23 spricht, dass er durch das Tal der Finsternis geht. Also auch Leiden und Not. Und da muss ich sagen, werden Kinder Gottes, meint Jesus damit, dass wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, wird nicht durch Nöte gehen? Oh, da muss ich euch enttäuschen. Hier sind Männer Gottes, die durch tiefste Nöte gegangen sind. Gott führt durch diese Nöten. Aus diesem Grund ist es wichtig, wenn wir einfach das lesen, werde nicht in der Finsternis wandeln, können wir nicht einfach alles mit hineinpacken, sondern müssen schauen, okay, was meint denn Gott wirklich? Was beinhaltet das? Und wir sehen schon, es gibt Dinge, die, obwohl zu Finsternis dazugezählt werden, hier nicht mit hineingehören. Und Leiden, Gott führt seine Kinder durch Leiden. Es ist ein Begriff für Unwissenheit. Das gebrauchen wir auch heute. Oh, der tappt völlig im Dunkeln. Wir meinen, er hat keine Ahnung, er hat keinen Plan, er hat keinen Durchblick. Auch das sehen wir in der Schrift. Psalm 82, Vers 5. Doch sie sind ohne Einsicht und ohne Erkenntnis. In Finsternis gehen sie einher. Mögen der Erde Pfeile auch alle wanken. Das bedeutet, neben ihnen geschieht so viel. Gott redet, die Erde bebt, die Pfeiler der Erde werden erschüttert. Und der erkennt nichts. Er ist blind, er wandelt in der Finsternis. Wir haben weitere in Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 5, sehen wir nochmal dieser Vers. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Das steht definitiv im Zusammenhang der Heiligkeit Gottes, der Sündlosigkeit Gottes. Und das überträgt sich auch auf die Nachfolger. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Das beinhaltet, er wird nicht in der Sünde leben. Hier kommen wir der Sache schon näher. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Und hier haben wir es. Er spricht von Satan und er ist der Herrscher der Finsternis. Hier haben wir den Zusammenhang zwischen Hiob. Und gleich sehen wir in Kolosser 1, Vers 3 oder auch in Epheser 5, Vers 8, ich lese aber erstmal Kolosser. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Wir waren Teil dieses Reiches. Wir waren buchstäblich mit unseren beiden Füßen in der Hölle. Wo Andreas gesagt hat, dieses Bild der Toten, ein jeder, der geistlich tot ist, der ist unter dem Zorn Gottes. Er ist mit beiden Füßen im Reich der Finsternis. Also nochmal, Kolosser 1, 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, da wo Satan der Herr ist. Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Epheser 5, 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. An diesem verborgenen Ort, wo Gott nicht hinsieht, der Ort der Finsternis, da wurdet ihr errettet aus diesem. Ein Kind Gottes lebt nicht mehr in der Finsternis. Hier ist ein Herrschaft weg. Geschehen. Das ist sehr wichtig, dass wir das hier verstehen. Mit dem, dass wir in die Nachfolge gerufen wurden, ist etwas Gewaltiges geschehen. Man ist herausgeholt worden aus dem Reich, aus der Hölle rausgeholt worden in das Reich Gottes. Das ist geschehen in Christus. Und wir sehen, wird nicht wandeln in der Finsternis, weil es in Bezug zu Gott steht, dass er Licht ist, dass er heilig ist und da keine Sünde ist, spiegelt sich das bei uns wider. Wir werden nicht wandeln in der Finsternis, bedeutet, wir werden heilig leben. Wir werden im Licht leben. Es zeigt auf böse Werke. Römer 13, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis. Obwohl hier ein Zuruf ist, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, ist eine Tatsache geschehen, dass die Werke der Finsternis abgelegt wurden. Ja. Du sagst, das kann ich nicht begreifen. Entweder, wenn sie abgelegt wurden, dann sind sie weg. Ja, sie sind einerseits weg in deinem Stand und in deinem Zustand sollst du daran arbeiten. Aber du musst wissen, dass in deinem Stand als Kind Gottes das weggetan wurde. Also, Wer mir nachfolgt, wer mein Kind geworden ist, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Warum ist das so sicher? Es ist in der grammatischen Form geschrieben als Fakt, nicht als Wunsch, nicht mal als Gebot. Die mir nachfolgen, die sollen, nein. Jesus sagt, die mir nachfolgen, die werden nicht wandeln in der Finsternis. Das ist eine grammatische Form, wo ein Fakt dargestellt wird. Aus diesem Grund diese Reaktion des Volkes. Aus diesem Grund, Jesus, du machst zu viel von dir. Wenn Jesus behauptet hat, ich bin das Licht der Welt, ich bin Gott, dann hat das so eine Auswirkung auf die Nachfolger, dass die Zuhörer hier verblüffen und sagen, hey, Moment mal, das ist zu viel, du legst Zeugnis von dir selbst ab, weil Jesus das mit so einer Bestimmtheit sagt, wer mir nachfolgt, wer mein Kind wird, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das bedeutet, er wird aus der Hölle herausgehoben, aus dem Reich der Finsternis herausgehoben. Das bedeutet nicht, dass ihm Leiden erspart bleiben. Das bedeutet nicht, dass er vielleicht sich in verborgenen Räumen oder sonst wo befinden wird oder dass er nicht abends oder nachts draußen spazieren darf, weil er ein Kind des Lichtes ist. Das hat damit nichts zu tun, aber Wer Jesus nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das bedeutet rausgeholt aus der Hölle und er wird dementsprechend leben. Das ist Fakt. Das steht nicht zur Debatte, sondern Jesus macht es deutlich. Und wir haben viele Bibelstellen, die genau das begründen. Ich möchte euch das aufzeigen. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes. Also hier nochmal der Fakt. 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das ist tatsächliche Nachfolge. Wer aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Die grammatische Form in diesem Text sagt nicht aus, dass er nicht in Sünde fällt, sondern dass er nicht in der Sünde lebt, weil es ein Fakt ist. Er wurde herausgeholt, er wurde zum Kind Gottes gemacht. Das ist, weil er zu Christus gebracht wurde. Und Christus ist das Licht. Jeder, der aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn, unterstreicht es dick in eurer Bibel, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Leute, hier werden wir von Fakten erschlagen. Das ist genau die gleiche Aussage. Wer mir nachfolgt, wer mein Kind geworden ist, der wird nicht wandeln in der Finsternis. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Elberfelder. Und der Böse tastet ihn nicht an. Nochmal der Verweis, weil der aus Gott Geborene in ihm wohnt. Der Geist Gottes wohnt in ihm. Er ist herausgeholt worden und Licht wohnt in ihm. Darum wandelt er nicht in der Finsternis. 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Warum diese Verse? Wir werden konfrontiert mit Fakten, dass es nicht sein kann. Wenn ein Mensch permanent in der Sünde lebt, wenn in seinem Leben, wenn er Gefallen an Sünde hat, wenn er mit der Sünde konfrontiert wird und er nicht Buße tut, dann, wenn er behauptet, dass er Kind Gottes ist, lügt er. Er ist nicht Kind Gottes. Jesus spricht hier von Fakten, von Tatsachen. Und wir haben viele andere Bibelstellen, besonders im 1. Johannesbrief, die ich überspringen möchte. Und jetzt zu dem, was er tun wird. Also er wird nicht in der Finsternis wandeln. Er wird aus dem Reich rausgeholt und er wird nicht in der Sünde leben, sondern er wird, was wird er denn? Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Hier wird das herrlich. Also er wird nicht in der Sünde leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Auch das steht als Fakt da, was in ihm gewirkt wird. Was bedeutet das? Er wird das Licht des Lebens haben. Jesus hat sich als Licht vorgestellt. Gerade eben hat er gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn er das Licht des Lebens haben wird, so können wir mit anderen Worten sagen, er wird Jesus haben. Wenn du jetzt Jesus kriegst, du wirst das Licht des Lebens haben. Jesus kommt als Licht und Leben zu dir. Ein jedes Kind Gottes, ein jeder Nachfolger hat das Licht des Lebens. Er hat Jesus in seinem Leben. Glaub mir, dass das Auswirkungen hat. Diese Sätze, ich habe mich zu Jesus gewandt. Ich bin gläubig geworden an den Herrn Jesus und in meinem Leben hat sich nichts verändert. Nichts, aber auch gar nichts ist weiter weg von der Wahrheit. Der wird das Licht des Lebens haben. Jesus kommt in deine Gegenwart und hier geschieht etwas. Und wir haben einen wunderbaren Vergleich und zwar im Epheserbrief, wo uns aufgezeichnet wird, dieser Gegensatz von Leuten, die noch in der Finsternis sind und von Leuten, die dann da herausgeholt worden sind. Und zwar Epheser Kapitel 4 von Vers 17. Und wichtig ist zu beobachten, auch hier wird von Stellungen geredet, von Leuten, die eine Position haben, ein Stand, in dem sie sind, und zwar in der Finsternis, und die anderen sind da rausgeholt worden. Sie sind in einem anderen Stand. Und was dort geschieht? Epheser 4, Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. Hier sehen wir wieder einen Aufruf an die Kinder Gottes. Und du denkst, ja, warum denn jetzt ein Aufruf? Lass uns weiterlesen. Oder besser gesagt, ich lese nochmal Vers 17. Das sage und bezeuge ich in dem Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. Und jetzt wird gesagt und jetzt wird gesprochen über den Stand, in dem diese Heiden, derjenige, der nicht Kind Gottes ist, steht. In der Nichtigkeit ihres Sinnes, so kann man das beschreiben. Sie wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und jetzt wird das von der anderen Seite beleuchtet, was das bedeutet in der Nichtigkeit, also ihres Sinnes. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Das passt genau auf unser Bild, was wir gesehen haben, wie Finsternis beschrieben wird. Entfremdet, da wo Gott nicht hinsieht, wo Gott nicht wirkt. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Merken wir? Unwissenheit, Finsternis, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben und jede Art von Unreinheit zu verüben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Leute in diesem Stand der Finsternis. Und jetzt schwankt er rüber und sagt, guck mal, hier muss ein Gegensatz geschehen. Wandelt nicht so wie diese. Von Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so gelernt. Ja. Ihr gingt in den Unterricht und habt über Christus gelernt. Ihr wurdet unterrichtet, ihr seid unterrichtet worden. Warum? Genau aus dem Grund, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Christus kommt in dein Leben und du wirst mit Christus konfrontiert und Christus wird unterrichtet. Denn ihr... Ich lese nochmal Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so gelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt, unterrichtet worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen, seht ihr, abgelegt habt. Okay? Das habt ihr bereits abgelegt. Der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbt, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Seht ihr nochmal diesen Kontrast zu Vers 17? Die Leute auf dieser Seite, die sozusagen in der Hölle immer noch leben und wandeln in der Finsternis, sie werden beschrieben, dass sie in der Nichtigkeit ihres Sinnes leben. Vers 23, ihr dagegen erneuert werdet in der Gesinnung, im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und nun kommt er zu ein paar praktischen Dingen, was das auswirken wird in deinem Leben. Sondern er wird das Licht des Lebens haben, wenn Gott, wenn Jesus als Licht in deinem Leben dasteht. Diese Auswirkungen, die da sein werden. Und zwar Vers 25. Darum aus diesem Grund, weil ihr Kinder Gottes geworden seid, weil das mit euch geschehen ist. Nochmal, weil ihr den alten Menschen abgelegt habt und den neuen Menschen angelegt habt. Er spricht von dem Stand, was geschehen ist. Ihr seid Kinder Gottes. Und jetzt lebt dementsprechend. Deswegen ist es kein Widerspruch zu sagen, dass es Tatsache ist, dass wenn Gott in dein Leben kommt, dann werden wir von der Sünde getrennt werden und wir leben auch entsprechend. Und da werden wir auch ermutigt, es zu tun. Darum, aufgrund dieser Tatsachen und nur aufgrund dieser Tatsachen, dass wir herausgeholt wurden und hierhin gestellt. Wir predigen Leuten nicht einfach nur, dass sie besser leben sollen, sondern als erstes geht es darum, dass sie von Gott herausgeholt werden, erweckt werden zum Leben. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Gott spricht die Zunge an, die Gott uns helfen wird, die Jesus als Licht in deinem Leben helfen wird, zu kontrollieren. Als erstes die Zunge, zweitens dein Ego. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Also, hier ist unser Ego, was angesprochen wird. Und zwar, Zorn kommt überwiegend da heraus, wo dein Ego angegriffen wird, wo du denkst, dass man gegen dich gehandelt hat und dich verletzt hat. Dann geht er auf das Bedürfnis zu haben ein und sagt, das wird verändert. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Gott arbeitet an uns daran. Du hast Bedürfnisse, du möchtest etwas haben, was du nicht hast. Deswegen, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben hat, haben kann. Also, wenn du merkst in deinem Leben, du möchtest Dinge haben, was der andere hat, und du hast Probleme damit, dass du nicht unterscheiden kannst zwischen meins und deins. Ja, wir leben nicht im Kommunismus. Also, es gibt einen Unterschied zwischen deins und meins. Und wenn du damit Probleme hast, dann haben wir einen Vorschlag. Nein, nicht einen Vorschlag, sondern ein Gebot. Fang mit deinen Händen an zu arbeiten. Wisst ihr warum? Geh nicht hin und fang Lotto an zu spielen, damit du Geld kriegst. Sondern fang an, mit den Händen zu arbeiten, damit du weißt, was es bedeutet, etwas zu erarbeitet zu haben und für dieses Geld sich etwas zu besorgen. Es ist sehr wichtig, dass man das genauso befolgt. Geh hin und fange an zu arbeiten. Es ist nicht, geh hin und verdien leichtes Geld. Wenn du vom Klauen loswerden willst, so geh hin und fang an, schwer zu arbeiten mit deinen Händen, damit du den Bedürftigen geben kannst und fang an zu geben. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Hier ist die Einstellung zu Leuten, Einstellung zum Leben. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade gibt. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. 31. Hier kommen eine ganze Palette für das Bedürfnis, etwas zu sein. Ein jeder hat dieses Bedürfnis von uns. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerungen sei von euch weggetan, samt aller Bosheit, Bitterkeit. Wenn man uns kränkt, werden wir bitter. Und das ist, was der Herr sagt, lass davon weg. Wut, Zorn, Geschrei, Lästerungen. Warum lästern wir? Wir lästern oft aus dem Grund, weil wir ein Bedürfnis haben, größer zu sein wie der andere. Wir möchten nicht so dumm sein wie der andere. Ja, deswegen lästern wir über andere, um ihn klein zu machen, damit wir gut dastehen, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig. Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Nochmal weist er auf den Stand hin und sagt als geliebte Kinder, nicht einfach so, sondern weil ihr Kinder Gottes seid. Gleich wie Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und jetzt kommt eine ganze Palette mit Sexualsünden, was damit zu tun hat. Und Unzucht aber, oder alle Unreinheit auf diesem Gebiet, oder Habsucht, ja, wo man begehrt, soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es sich Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeiten, albernes Geschwätz oder Witzeleien, dreckige Witze, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Danksagung ganz besonders auch auf diesem Gebiet. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger und Unreiner, hier sehen wir, dass es definitiv diese Palette auf das sexuelle Gebiet sich bezieht. Also, diese ganze Reihe, die wir hier in Epheser lesen, das sind praktische Sachen, die der Herr uns deutlich macht. Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn Christus in dein Leben hineinkommt, dann ist es Fakt, dass hier an diesen Beispielen, die wir hier gelesen haben, gearbeitet wird. Gott arbeitet daran und er lädt dich und mich, er fordert uns heraus und sagt, hör mal zu, weil ich das mache, sollt auch ihr das machen. Ich möchte hiermit Hebräer 10 abschließen, dass uns deutlich wird, ich denke, es ist Hebräer 10. So, jetzt habe ich hier eine andere. Okay, ich lasse es. Ich sage es mit eigenen Worten. Ich dachte, das wäre Kapitel 10, habe mich aber vertan. Und zwar, der Herr spricht darüber, über die Züchtigung, dass der Herr seine Kinder in die Position züchtigt, wo er sie haben möchte. Hier sehen wir, dass Gott an der Heiligung seiner Kinder arbeitet und alles dran legt, damit sie heilig leben und wandeln. Und wir als seinen Kinder, als Nachfolger, sollen uns ebenso bemühen. Aber der Fakt steht fest, dass Gott es mit seinen Kindern macht. Also Gott rechtfertigt niemand, den er nicht auch heiligt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dem aus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Zwei Tatsachen, die von Gott als erstes bewirkt werden. Gott wirkt und wir werden eingeladen, gerufen. Uns wird geboten, in dieses Werk Gottes mit hineinzusteigen. Lasst uns ihm dafür danken, dass er der Initiator des Wirkens und auch der Heiligung in unserem Leben ist.